Stimmen der Ukraine. Dieser Podcast soll Menschen eine Stimme geben, die unter den Folgen des Krieges leiden, damit wir ihnen zuhören können. Wenn du deine Geschichte erzählen magst oder jemanden kennst, schreib uns an deinestimme@bosepark.com.
Голоси України. Цей подкаст має на меті дати голос людям, які страждають від наслідків війни, щоб ми могли почути вас. Якщо ви хочете розповісти свою історію або знаєте когось, напишіть нам за адресою твійголос@bosepark.com.
Voices of Ukraine. This podcast wants to give a voice to the people suffering the consequences of the war. This way we can hear from them directly. If you would like to share your story or know someone who does, write to us at yourvoice@bosepark.com.
Голоса України. Ціль этого подкаста – дать голос людям, которые страдают от последствий войны. Таким образом, мы сможем услышать вас напрямую. Если вы хотите рассказать свою историю или знаете кого-то, кто хочет, пожалуйста, свяжитесь с нами. Твой голос – @bosepark.com.
Hallo, ich bin Ari von Bosepark Productions und bei mir ist heute Alex. Alex ist Anfang der 90er in der Ukraine in Lemberg aufgewachsen und ist dann 2003 nach Deutschland gekommen. Bis 2007 war er quasi in allen Ferien dort und danach dann mindestens zweimal im Jahr. Er hat dort Freunde und Familienmitglieder besucht und zwei seiner besten Freunde wohnen auch immer noch da. Alex, wie hast du die Ukraine erlebt? Was sind deine Erinnerungen an die Ukraine vor dem Krieg, also vor 2014?
Ja, generell muss ich sagen, also wenn ich mich daran erinnere, meine Kindheit ist gut gewesen. Also ich kann mich nicht beschweren, weil wenn man nicht weiß, was man alles haben könnte im Prinzip, dann fällt es einem auch natürlich nicht auf, wenn man noch klein ist. Von daher kann ich irgendwie ruhig sagen, dass ich eine tolle Kindheit in der Ukraine gehabt habe. Als ich dann hier gelebt habe und immer wieder die Ukraine besucht habe, ja, da hat sich generell nicht viel am Anfang getan. In den Zehnern, also halt von 2003 bis 2007 bis 2008, 2009, da hat sich relativ wenig getan. Aber danach, immer wieder, als ich dort war, nach 2009 hat man immer wieder Verbesserungen gesehen hinsichtlich, also im Prinzip der Infrastruktur, Kinderspielplätze und sowas alles. Also das war schon definitiv immer wieder mit jedem Mal, wo ich da war, da hat sich etwas getan, hat sich irgendwie die Stadt hat sich verbessert. Das muss man so sagen. Die Leute sind vielleicht ein bisschen wohlhabender geworden, weil die 90er im Prinzip in der ganzen Sowjetunion, ja, in der ehemaligen Sowjetunion, waren schon richtig schlimm und die Kriminalität war sehr hoch und die Armut der Menschen. Aber wie gesagt, wenn du klein bist, da fällt es einem überhaupt nicht auf. Natürlich, wenn ich vergleiche, wie es vielleicht den Kindern hier geht, wenn man erwachsen ist und wenn man versteht, was Kinder brauchen, dann kann man schon sagen, dass es hier den Kindern bestimmt definitiv besser geht. Aber ja.
Und in den letzten Jahren hat sich ja einiges nochmal verändert vor dem Krieg. Es ist ja sehr viel moderner geworden. Du hast wahrscheinlich auch gemerkt, dass mehr Clubs und du hast gerade gesagt, dass mehr wohlhabende Leute dort auch gelebt haben und wie hast du das so wahrgenommen? Gibt es etwas Schönes, an was du dich erinnern kannst?
Über welchen Krieg sprechen wir jetzt? Über diesen kompletten Eingriff oder den Angriff von Russland oder seit 2014? Weil der Krieg geht ja schon im Prinzip seit 8 Jahren.
Ich meine vor dieser Zeit, vor 2014.
Vor 2014, ja. Ja, also es sind natürlich nicht viele Leute wohlhabender geworden, aber einige und ja, ich war dort mit Freunden dann auch in Clubs, wir waren sind aus gewesen in Bars und
Also ganz normales.
Also ganz normales Leben. Mhm. Ich würde auch nicht sagen, dass es irgendwie sehr viel schlechter war, also im Prinzip als hier. Ja, natürlich gab es viele Dinge, die sehr viel verbesserungswürdig waren, also die man einfach erneuern sollte oder anpassen sollte, also den Stadtverkehr komplett sowas. Da vielleicht, wenn wir von einfachen Dingen reden, weil ja, im Prinzip, ich habe dort nie gearbeitet, ich habe diesen Teil des Lebens dort nie erlebt, nur im Prinzip meine Ferien dort und wie ich mit meinen Kumpels da im Prinzip unterwegs war. Deswegen kann ich vielleicht viele Dinge nicht sehen, die im Land selber passieren. Aber da muss man auch schon irgendwie sagen, dass Lemberg sich generell sehr unterscheidet von allen anderen ukrainischen Städten, würde ich mal sagen, weil vor dem Ersten Weltkrieg gehörte Lemberg zu Österreich-Ungarn, also zu dem Königreich, und im Prinzip das Aussehen der Stadt ist sehr europäisch. Und vielleicht, also nicht vielleicht, definitiv ist da auch so ein bisschen die Mentalität der Bevölkerung etwas anders als zum Beispiel im Osten. Also das kann man schon deutlich erkennen, wenn man mit jemandem aus dem Osten spricht.
Wann warst du zuletzt dort?
Das letzte Mal war ich im Sommer 2021 dort, vielleicht aber auch im Herbst, kann ich jetzt so genau nicht sagen.
Seit 2014 ist die Situation ja mehr und mehr eskaliert und dann kam es zu dem Kriegsausbruch jetzt im Februar, zu dem Angriff von Putin. Wie hast du die Zeit erlebt, als der Krieg ausgebrochen ist, jetzt im Februar?
Ja, also es war natürlich schrecklich. Ich habe nicht damit gerechnet, ehrlich zu sein. Natürlich schon Monate vorher, also nicht Monate vorher, Wochen vorher, wo Putin die Streitkräfte rund um die Ukraine versammelt hat, hat man angefangen, das alles schon zu beobachten. Ja, und ich habe mir sehr viele Meinungen einzuholen von, also Menschen, die ich kenne, Menschen, die dort leben, aus vielen verschiedenen Internetquellen, YouTube-Videos und sowas alles. Der hauptsächliche Grund, warum ich gedacht habe, dass es nicht passiert, weil die Streitkräfte, die rund um die Ukraine versammelt wurden, einfach nicht ausreichend sind, um einen Angriff auf einen, ich weiß jetzt nicht, Ukraine, ich glaube, ist das größte oder zweitgrößte Land in Europa, das komplett im Europa liegt. Natürlich ist der Teil Russlands größer, aber Ukraine ist kein kleines Land flächenmäßig. Und aus dem Grund war das für mich im Prinzip klar, dass das nicht passieren wird. Das ist nur zum Abschrecken bzw. zum Einschüchtern dient, diese Versammlung von Truppen. Ja, weil das ist viel zu klein, war meiner Meinung nach. Und das haben sehr viele Experten gesagt und sehr viele Experten waren auch danach schockiert, dass das passiert ist.
Und deine Freunde, die dort gelebt haben, haben die mit dir da Kontakt gehabt? Haben die dir erzählt, was da gerade passiert und wie haben die das empfunden dort vor Ort?
Meistens genauso im Prinzip wie ich. Also keiner hätte wirklich dran gedacht, dass der Angriff wirklich aus allen Seiten dann kommt. Also halt nicht aus dem Westen, weil im Westen ist ja natürlich Polen, aber aus allen und im Südwesten, weil da Moldawien ist, aber aus allen anderen Richtungen hat es angefangen. Das hätte keiner sich denken können. Also viele waren natürlich, also viele haben drauf gewartet, viele haben mir erzählt, ja, wir müssen uns natürlich auf das Schlimmste vorbereiten, aber keiner konnte es sich vorstellen.
Du hast mir auch erzählt, dass deine Freundin dort gelebt hat. Wann hat sie sich entschieden zu fliehen?
Ja, sie war im Prinzip eine Woche vor dem 24. noch bei mir, hier in Berlin. Und wir haben uns natürlich Gedanken darüber gemacht, ob sie jetzt einfach bleibt und nicht wieder zurück in die Ukraine fährt. Ja, die Tickets waren aber auch schon gekauft im Prinzip noch vorher, natürlich, also für die Hin- und Zurückreise. Und wir dachten uns aus den Gründen, die ich gerade genannt habe, dass es nicht dazu kommt. Deswegen ist sie ja auch zurückgefahren im Prinzip.
Und dann als richtig losging, ist sie.
Ja, genau. Also am 24.02. bin ich aufgewacht und mein Handy ist immer lautlos über die Nacht. Also, vielleicht ist es bei vielen so der Fall. Und ich bin aufgewacht und es waren so viele Nachrichten, das kann man sich nicht vorstellen, aus allen möglichen Richtungen, natürlich auch von meiner Freundin aus. Und wir haben kurz telefoniert und es war halt sofort klar, ne? Also noch am frühen Morgen vom 24., dass sie herkommt. Gott sei Dank ist auch Lemberg nicht weit von der polnisch-ukrainischen Grenze entfernt, also 70 Kilometer, also im Prinzip noch näher als von Berlin nach Polen. Um sich jetzt das so ungefähr vorzustellen. Sie hat einfach den ersten Bus genommen, den sie am Busbahnhof, sie ist direkt zum Busbahnhof und dann hat sie den ersten Bus genommen, der irgendwie dahin gefahren ist. Und glücklicherweise ist es auch, weil sie wirklich eine der ersten gewesen ist, die rübergefahren sind. Es gab auch dort noch keine Schlangen. Im Prinzip circa 18 Uhr am 24.02. Weil danach standen ja die Leute tagelang, also es waren kilometerlange Schlangen an den Grenzen, genau.
Und deine zwei besten Freunde leben auch noch in der Ukraine?
Ja.
Habt ihr noch regelmäßig Kontakt?
Ja, sehr oft. Die sind natürlich, also als Männer dürfen die nicht ausreisen. Und einer von den beiden, der heißt zufällig auch Alex, der ist jetzt im Prinzip beim Militär. Also der bereitet sich jetzt vor. Der war noch nie bei der ukrainischen Armee und gerade werden ja im Prinzip alle eingezogen, vor allem alle Freiwilligen. Und
wieso hat er sich dann entschieden, dort zu bleiben?
Also er will das Land verteidigen, nicht, also es ist nicht gezwungenermaßen. Mhm. Und er hat sich auch nicht gedrückt, irgendwie vor dem Dienst jetzt. Damals ist es natürlich anders, niemand wollte in die Armee, also als wir, also circa vor 10, 12 Jahren, als wir alle da so circa 18 waren, das wollte natürlich keiner. Da hatten alle sich gedrückt davor. Aber jetzt ist es was völlig anderes, weil damals ist es, das ist keine Armee gewesen, was es früher gewesen ist. Jetzt ist es eine richtige Armee und ja.
Und wie geht es ihm jetzt dort? Also ihr habt ja regelmäßig Kontakt, hat er erzählt, wie das Leben dort jetzt ist, wie der Alltag aussieht?
Generell bei ihm jetzt in seiner Armeeausbildung, darüber sprechen wir nicht. Das ist auch wahrscheinlich so ein bisschen das Geheimnis, das Militärgeheimnis. Ich frage einfach nur, wie geht's dir? Und dann sagt er, ja, ganz gut, wir sind da am Trainieren oder sowas. Ich weiß nicht, wo er ist und sowas alles. Aber andere Freunde, also das sind meine zwei besten Freunde, denen es jetzt halt so geht. Also der eine ist bei der Armee, der andere lebt noch ein mehr oder weniger normales Leben. Sagen wir mal so, er arbeitet, seine Freundin arbeitet. Ja, es sind halt sehr unglaublich viele Inlandsflüchtlinge in Lemberg, weil das ist ja die Stadt kurz vor dem Westen sozusagen. Und dahin sind sehr viele geflüchtet, die dann auch sich entscheiden, reisen wir weiter, reisen wir nicht weiter. Da ist man mehr oder weniger, wie soll man das sagen, auf der sicheren Seite. Also natürlich fliegen da Bomben überall hin. Auch in Lemberg gab es schon Anschläge. Aber man hält das als den sichersten Ort
in der Ukraine. Und er geht noch arbeiten.
Er geht noch arbeiten, genau. der zweite beste Freund. Alle anderen, ja, sind, ich habe auch viele andere Kumpels, die ich regelmäßig gesehen habe, aber wir haben keinen so engeren Kontakt. Die sind auch, viele sind schon im Krieg. Zwei kenne ich, die im Krieg sind. Alle anderen, die auch schon 2014 im Krieg waren, die sind immer noch in Lemberg und warten auch ab, wie es weiter passiert, weil viele, also das ist meine Meinung, dass viele Streitkräfte noch im Westen bleiben, weil wie das jetzt mit Weißrussland weitergeht, das weiß man natürlich auch nicht. Die können ja auch noch angreifen, das kann keiner einschätzen. Deswegen, ja. Es gab generell unglaublich viele Freiwillige. Keiner hätte gedacht, dass sich so unglaublich viele freiwillig melden, als es angefangen hat. Kumpels von mir waren da auch an diesen, wie soll ich das sagen, Sammelstellen, wo die Leute mobilisiert haben, um die Stadt einfach zu verteidigen. Und am nächsten Tag, am 25. schon, gab es keine freien Plätze, sage ich mal. Das heißt im Prinzip, dass es keine Gewehre mehr für die Leute gab, weil so unglaublich viele sich freiwillig gemeldet haben. Man sagt, das Dreifache von dem, was man eigentlich gebraucht hätte.
Hast du noch andere Freunde in der Ukraine, die dort wohnen, außer in Lemberg oder Familie oder so?
Ja, ich habe mit denen aber nicht so viel Kontakt.
Auch wegen der Situation wahrscheinlich, ne?
Wegen der Situation, also durch, ja, auch unter anderem andere Dinge. Ich kenne einen, der in Kiew lebt. Genau, wir haben jetzt einmal Kontakt gehabt oder sowas in der Zeit.
Deine Freundin lebt ja jetzt hier in Berlin, oder?
Ja.
Und wie geht es ihr?
Es ist natürlich schwer, schätze ich mal.
Hat sie Familie zurückgelassen?
Ja, okay. Genau. Und deswegen ist sie natürlich auch immer in Sorge, dass da was passiert.
Haben die noch Kontakt auch?
Klar, natürlich.
Wieso konnten die nicht auch irgendwie nach Berlin fliehen, die Familie? Gab es da Gründe für?
Ja, also ihre Oma ist zu alt. Und dann ist da noch ihr Vater im Prinzip, der auch nicht raus darf. Also.
Verstehe. Was meinst du, wie kann man konkret hier die Leute, die angekommen sind, noch besser unterstützen? Also so Personen wie deine Freundin, ich meine, die hat ja jetzt wahrscheinlich einige Hürden zu nehmen, erstmal in einem fremden Land sozusagen. Sie kennt das natürlich von dir, von Besuchen und so weiter, aber richtig von jetzt auf gleich umzuziehen ist ja nochmal was anderes. Vor allem hat sie ja wahrscheinlich nichts mitgenommen oder wenig mitgenommen. Was könnte solchen Menschen helfen oder wie läuft das gerade in Deutschland?
Ja, also der bürokratische Pegel ist natürlich ein ganzes Stück größer in Deutschland und es gibt so unglaublich viel Information, so dass man sich da im Prinzip verliert. Ich bin ja mit ihr natürlich jetzt diesen ganzen Prozess habe ich durchlaufen von Anfang bis Ende. Es sind unglaublich viele Instanzen, die man durchlaufen muss. Und ja, viele, ich auch, meine Freundin und sehr viele Leute, mit denen ich in Kontakt gekommen bin, während wir in sehr vielen Schlangen gestanden haben, vor vielen Ämtern, die auch aus der Ukraine kommen, haben sich natürlich, das war ja so ein Ding, dass man sich gewundert hat, wie viel es hier noch nicht digital läuft, was in der Ukraine alles schon im Prinzip möglich ist. Von irgendwelchen Abgaben der Unterlagen, also dass man das alles schon längst also selber downloaden könnte aus den Seiten von Sozialämtern, Jobcentern und sowas alles. selber unterschreiben, also im Prinzip ausfüllen würde, unterschreiben würde und dann per E-Mail oder einscannen und abschicken können, dann müsste man diese ganzen Schlangen nicht stehen. Das hat einen halt natürlich gewundert. Also im Prinzip sind das in erster Linie die Informationen, die man vielleicht präzisieren könnte. Und dann auch irgendwie die Prozesse verschnellen könnte. Das ist, was die Bürokratie angeht. Und ich kann leider natürlich nicht sagen, wie man allen anderen helfen könnte. Das ist jetzt im Prinzip nur an meinem Fall, den ich jetzt miterlebt habe, das, was ich erzählen kann. Am Anfang, die ersten Tage, war ich auch oft am Hauptbahnhof und habe versucht auszuhelfen, die Leute irgendwie zu ihren Angehörigen zu fahren, die irgendwie in Berlin angekommen sind. Und tatsächlich waren meistens auch die Leute hier, die auch irgendwelche Familienmitglieder haben und die auch schon irgendwie irgendjemandem haben. Ich habe jetzt mit keinem persönlich Kontakt gehabt, der einfach gesagt hat, ich fahre jetzt nach Deutschland und fange hier von vorne komplett von null an, wo soll ich hin, was soll ich machen. Es gab bestimmt viele, aber ich habe jetzt mit keinem direkten Kontakt gehabt. Ich habe auch natürlich von vielen Freunden, die ich hier habe, die auch aus der Ukraine stammen, die auch ihre Familienangehörige im Prinzip geholfen, den Angehörigen geholfen haben, herzukommen und die auch diese ganze Prozesse durchlaufen sind. Also im Prinzip meistens sind das diese Fälle, die ich kenne.
Was würdest du dir wünschen für die nächste Zeit? Was, also natürlich, dass der Krieg wahrscheinlich aufhört, aber was möchtest du noch etwas sagen dazu?
Generell sehe ich, wie auch die Aufmerksamkeit davon weggelenkt wird momentan von dem Krieg in der Ukraine, im Westen. Das meine ich jetzt auch teilweise natürlich in Deutschland. Das finde ich so ein bisschen natürlich traurig, weil das so ein bisschen in Vergessenheit gerät, dass es nicht irgendwie, wie soll ich das sagen?
Zu einer Alltagsroutine.
Zu einer Alltagsroutine geworden ist, weil der Krieg ist immer noch da. Es ist, wie man früher gesagt hat, die zweitgrößte Armee der Welt, Russland. Natürlich, Gott sei Dank, sieht man, dass es jetzt nicht der Fall ist. Ja, es ist immer noch die die zweitgrößte Armee der Welt, die ein Land in Europa überfällt. Ja, das darf man nicht vergessen. Und wenn wir uns vorstellen würden, um Gottes Willen, natürlich, Gott sei Dank, dass es jetzt mehr oder weniger so ist, wie das ist. Wenn Russland Ukraine geschafft hätte zu überfallen, es würde keinen Halt geben. Ja. Das wäre nur der Anfang. Das ist jetzt natürlich schön und gut, dass die Ukraine die Truppen gestoppt hat. Aber man darf das ja auch nicht vergessen, dass die Ukraine hat natürlich logischerweise in erster Stelle das eigene Land verteidigt. Aber damit verteidigt es das ganze Europa. Das darf man nicht vergessen. Und man sollte weiterhin versuchen, sein Bestes zu geben. Jeder, der will, jeder, der kann. Natürlich, dass die Regierungen Europas da mitmachen. Weil es sterben jeden Tag Menschen. Es vergeht kein Tag, in dem nicht Menschen, kleine Kinder sterben. Und sehr viele Leute, die ihre Leben nicht normal weiterführen können. Auch wenn im Westen zum Beispiel es weniger Bomben fallen, wenn Raketen starten, dann geht der Alarm an, überall. Und das ist natürlich völlig egal, ob das nachts ist oder sowas. Das ist auch noch so ein Faktor. Man darf das nicht vergessen, dass man sich nirgendwo sicher fühlen kann in der Ukraine. Das können wir hier nicht verstehen. Das ist das Problem.
Fühlst du dich sicher hier in Berlin?
Ja.
Okay, Alex, ich bedanke mich für das Gespräch, das du so offen erzählt hast und wünsche dir erstmal alles Gute für die nächste Zeit.
Vielen, vielen Dank, Ari, dass es die Möglichkeit gibt, zu sprechen hier bei euch.
Stimmen der Ukraine. Dieser Podcast soll Menschen eine Stimme geben, die unter den Folgen des Krieges leiden, damit wir ihnen zuhören können. Wenn du deine Geschichte erzählen magst oder jemanden kennst, schreib uns an deinestimme@bosepark.com.
Голоси України. Цей подкаст має на меті дати голос людям, які страждають від наслідків війни, щоб ми могли почути вас. Якщо ви хочете розповісти свою історію або знаєте когось, напишіть нам за адресою tvigolos@bosepark.com.
Voices of Ukraine. This podcast wants to give a voice to the people suffering the consequences of the war. This way we can hear from them directly. If you would like to share your story or know someone who does, write to us at yourvoice@bosepark.com.
Голоса України. Ціль этого подкаста – дать голос людям, которые страдают от последствий войны. Таким образом, мы сможем услышать вас напрямую. Если вы хотите рассказать свою историю или знаете кого-то, кто хочет, пожалуйста, свяжитесь с нами. Твой голос @bosepark.com